SWR1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Ich begrüße ganz herzlich Pamela Spitz. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie sind Fotojournalistin, Globetrotterin, Wanderliebhaberin. Sie reisen und schreiben, denn Sie sagen, das ist das, was Sie wirklich glücklich macht. Wie geht's Ihnen denn gerade?
Eigentlich ganz wunderbar, weil ich bin ja schließlich auf Deutschlandreise, mal was ganz anderes, anstatt in anderen fernen Ländern zu sein. Und es macht wirklich Spaß, mal wieder hier zu sein im Lande, ja.
Wobei ich gestehen muss, als ich Ihr Buch Wanderlust mit Mr. Parkinson in den Fingern hatte, da war ich skeptisch, weil ich dachte, Mensch, so viel Lebenslust und dann eine unheilbare, langsam fortschreitende neurologische Erkrankung, nämlich Parkinson, wie passt das zusammen? Aber Ihnen gelingt das ganz wunderbar, auch vor allen Dingen den Humor mit reinzupacken. Und da gab es so eine Szene, vielleicht können Sie uns die beschreiben, wie Sie am Flughafen ein britisches Pärchen trafen und haben ihn gleich ausgemacht, ebenfalls als Parkinson-Patienten. Ja. Wie das denn?
Ja, man erkennt sich sofort, genauso wie Schwangere plötzlich nur noch Schwangere sehen, sehe ich sofort, wenn jemand Parkinson hat. Und dann bin ich auf diesen Mann zugegangen, der einfach lustig vor sich hin zitterte. Und wir haben einfach Spaß gehabt miteinander. Und ich muss sagen, es macht immer Spaß auf Reisen, unterwegs andere Parky-Buddies, wie ich sie nenne, zu treffen. Ich habe zum Beispiel gestern eine ganz nette E-Mail bekommen von einem Edgar hier aus Stuttgart. Und der hat mir gesagt, dass er noch freihändig Fahrrad fahren kann. Daraufhin habe ich gesagt, oh super, ruf mich an, morgen wir treffen uns und ich will den unbedingt sehen.
Wie schön, dann hört er jetzt vielleicht auch die Sendung.
Ja,
herzliche Grüße an Edgar.
Hi.
Wobei Sie sagen, Sie haben einen Blick dafür entwickelt. Ja. Woran könnte man Ihnen denn jetzt ansehen, dass Sie an Parkinson leiden? Denn ich würde nichts erkennen.
Nein, bei mir ist es ja noch in dem Anfangsstadium. Ich habe es erst seit 5 Jahren und ich werde einfach nur steifer. Ich merke das aber an, also natürlich habe ich Gleichgewichtsschwierigkeiten und ich würde das bei anderen sehen, die ein bisschen langsamer sind, wo vielleicht auch der Fuß nicht richtig abrollt, eine Seite einfach steifer agiert. Und durch diesen gestörten Gleichgewichtssinn läuft man einfach auch generell ein bisschen anders. Und das ist mit einiger Feinheit erst nur zu erkennen, also nicht sofort auf den ersten Blick. Also man erkennt uns nicht sofort als Parkies an, genau.
Ja, Sie sagen Parky, und was auch Ihrem Buch zu entnehmen ist, dass der schwarze Humor ganz vielfach vorhanden ist. Ist das einfach so ein Weg, damit umzugehen? Haben Sie das für sich
entwickelt? Definitiv, ja, ja. Gut, ich bin ja schon immer ein Optimist gewesen. Das wird sich auch nicht ändern. Aber in dem Fall ist der Humor sehr wichtig. Und dass man auch relativ pragmatisch und nüchtern mit dieser Sache umgeht. Ich bin jetzt nicht unbedingt ein sehr emotionaler Mensch und lasse mich davon irgendwie niederreißen, sondern ich gehe eher anders damit um, genau.
Sie sagen jetzt, seit 5 Jahren leben Sie damit. Merken Sie, dass da etwas bedrohlich näher rückt?
Ja, komischerweise habe ich vor ein paar Monaten tatsächlich diesen Degenerationsprozess richtig erst bemerkt. Es kam ja schleichend. Vor 5 Jahren war ich ja noch topfit und quickfidel und bin da irgendwie rumgewandert. Und jetzt merke ich doch, dass, weil dadurch, dass ich auch keine Medikamente nehme, dass sich da schon etwas getan hat. Jetzt muss ich auch mal überlegen, wie ich dagegen vorgehe. Denn im Moment könnte ich auf keine Wanderschaft gehen, leider. Entweder ich beginne vielleicht doch mit einer alternativen Medikation oder aber ich sattle um auf Fahrrad oder auf Paragliding und dann fliege ich durch die Lüfte oder fahre eben die Loire in Frankreich entlang, was weiß ich, also das sehe ich dann schon.
Sie haben eben gesagt, vor 5 Jahren erhielten Sie die Diagnose Morbus Parkinson, eine neurologische Erkrankung. Können Sie sich an diesen Moment erinnern, als die Diagnose kam?
Ja, sehr genau sogar. Ja, das war vor 5 Jahren im Sommer, im August, und ich wusste ja vorher bereits, dass da irgendwas nicht so richtig stimmte mit mir, hätte aber niemals gedacht, dass es tatsächlich Morbus Parkinson sei. Und als mir das dann die Neurologin eröffnet hat, da war ich jetzt nicht unbedingt geschockt oder sowas, sondern ich war einfach nur beruhigt, dass ich weiß wenigstens, was es denn ist. Und dann bin ich dann auf die Straße gegangen und war dann wirklich wahnsinnig erleichtert. Also wirklich erleichtert, aber ich dachte, oh Gott, jetzt muss ich mich nicht mehr um die Altersvorsorge kümmern. Das war für mich ein wichtiger Punkt tatsächlich. Und dass ich keine Kinder habe und dass ich mich getrennt habe, dass ich alleine bin. Es war einfach so, ich habe relativ nüchtern darüber nachgedacht und gesagt, okay, gut, dann machst du jetzt einfach das Beste draus. Und was ist jetzt als nächstes dran, so ungefähr? Also ich bin einfach nur sozusagen wie so eine Maschine, habe ich dann agiert und bin dann zurück in die Redaktion gefahren, habe weitergearbeitet. Aber es war nicht, dass für mich eine Welt zusammengebrochen ist, sondern es war einfach nur sozusagen ein Stein, der mir in den Weg gelegt worden ist und musste ich beseitigen oder aufräumen oder zumindest was anderes damit tun. Also es war okay.
Sie sind Fotojournalistin. Das klingt jetzt sehr analytisch, wie Sie damit umgegangen sind. Das zeichnet dann Ihr Vorgehen aus, ne?
Ja, ich wollte mich jetzt nicht emotional so wegschwemmen lassen. Das hätte ja sowieso nichts gebracht. Also das hilft ja nichts, wenn ich da hocke und heule und depressiv werde. Das überhaupt nicht. Das ist nicht mehr naturell.
Wobei die Emotionen vielleicht irgendwann auch gekommen sind.
Definitiv. Ich musste mich damit dann später auseinandersetzen. Das habe ich dann auch getan. Als ich auf meine erste alleinige Wanderschaft gegangen bin in Portugal, dann habe ich mich wirklich damit befasst und mir überlegt, was denn jetzt, wie ich mein Leben gestalten werde und was jetzt mit mir passiert, was ich vorher ein bisschen verdrängt hatte, genau.
Ja, das Verdrängen, Sie sind in Berlin dann erstmal auf Partys gegangen und haben sich auch erstmal rausgezogen, um sich mit dieser Diagnose nicht zu beschäftigen, haben nur mit Ihrer Mutter darüber gesprochen.
Ja, später mit meinen Geschwistern und auch mit ein paar engen Freunden. Aber die erste, die ich davon berichtete, war natürlich meine Mutter. Und dann bin ich zu ihr hingegangen. Wir haben uns überlegt, was wir jetzt irgendwie machen. Und sie hat mir dabei geholfen zu recherchieren, was man dagegen tun kann. Ich wusste ja gar nichts darüber. Und ich hatte auch ehrlich gesagt nicht so ein richtiges Interesse daran, weil ich habe mich wirklich erstmal davon entfernt und wollte davon nichts wissen, weil mir ging es ja immer noch super gut und war wirklich voll im Saft und glücklich und happy und Sommer in Berlin und Festivals hier und da und hatte auch einen neuen Job begonnen und es hat alles einfach furchtbar viel Spaß gemacht und sie hat mir dann immer Links zugesandt per Mail oder per WhatsApp, die ich mir angucken soll. Das habe ich nicht getan. Ich habe das alles erst viel später mir genau angesehen, aber es war gut, dass sie auch so pragmatisch vorgegangen ist. Das
war eine Unterstützung.
Deshalb habe ich mit ihr darüber gesprochen, nicht mit jemand anders. Ich wusste, dass sie so reagiert. Ja.
Dann kam irgendwann die Entscheidung zu sagen, ich gehe jetzt raus aus Berlin und mache mich auf Wanderschaft. Wie ist das entstanden?
Nun, ich wandere ja schon seit 25 Jahren. Damals hat mich mein Ex-Mann da drauf gebracht. Wir waren damals noch befreundet, wir sind schon ewig zusammen gewesen. Und Wandern war für mich immer ein ganz wichtiges Element, um raus aus der Stadt zu kommen. Dadurch, dass ich ja auch zum Teil auf dem Land aufgewachsen bin, meistens am Meer, entweder am Pazifik in Ecuador oder dann am Mittelmeer in Formentera oder sonst wo. Und da war das ein ganz natürlicher Prozess, oder eine Idee vielmehr, dass ich gesagt habe, ich gehe jetzt raus aus der Stadt und packe meinen Rucksack und wandere in Portugal entlang, um alleine zu sein. Das war mir ganz wichtig, ganz weit entfernt zu sein in der Natur, wo ich mich wohlfühle und ich einfach für mich selber bin, ja.
Sie sind in Ecuador auf Formentera und in München aufgewachsen. Das kann nicht jeder vorweisen. Wie kam es zu dieser Konstellation?
Ach, damals, kurz nach meiner Geburt, sind wir nach Ecuador gereist aus mehreren Gründen, aber auch, weil meine Mutter generell eine Globetrotterin ist. Damals mit meinem Vater, die haben sich aber dann relativ bald scheiden lassen. Wir zottelten dann in Ecuador umeinander, kamen dann zurück nach Deutschland, blieben dort einige Jahre und sind dann 86 weggezogen, genau 2 Monate nach dem Tschernobyl-Unfall. Das war der Anlass, wobei meine Mutter damals schon auch entschieden hatte, sie wollte wieder weg aus Deutschland. Und wir waren dann die nächsten 5 Jahre auf Formentera und haben da eine wunderbare Kindheit verbracht. Ja.
Sie mit Ihren 2 Geschwistern, Ihre Mutter war damals Model, Ihr Vater Devisenhändler. Wie war das? Hatten Sie so eine gewisse Außenseiterposition, wenn Sie auch so viel umgezogen sind? Wie haben Sie sich da wahrgenommen als Kind?
Ich war ja daran gewöhnt und habe dadurch vielleicht so eine gewisse Flexibilität bekommen, weil ich wusste, wie man sich so schnell wie möglich anpasst. Das ist der Vorteil dessen. Der Nachteil ist, dass man nie irgendwelche Wurzeln schlagen konnte. Ist gut, das ist jetzt in meinem Fall nicht so schlimm. Aber ich fand es normal und ich glaube, dass wir alle in unserer Familie diese innere Uhr haben, die dann irgendwann tickt, wenn wir zu lange an einem Ort sind. Wir wollen dann einfach wieder gehen.
Wie haben Sie das zuletzt gespürt?
Habe ich gemerkt, dass ich, weil ich ja wirklich viele Jahre über meine Basis in Berlin hatte, habe ich dann irgendwann gemerkt, so jetzt ist aber Schluss, das waren 25 Jahre. Also ich war zwischendrin mal 5 Jahre auch in Madrid, kam dann zurück. Aber diese Uhr, die tickte doch ganz stark, als ich dann beschloss, meine Wohnung aufzugeben, Anfang des Jahres, jetzt 2021. Und jetzt bin ich wirklich ein digitaler Nomade, genau. Und das ist das, was ich eigentlich immer wollte.
Dieses Aufgeben einer Wohnung, einer Homebase, was hat das mit Ihnen nochmal gemacht?
Noch mehr Freiheit zu haben, denn danach dürstet es mich immer noch, nach der völligen Freiheit die Kontrolle über mich selber zu haben und an nichts gebunden zu sein, an gar nichts, vor allen Dingen nicht an materiellen Dingen. Das war mir extrem wichtig. Und auch nicht irgendwie eine monatliche Miete zu zahlen. Also ich muss ja auch immer Miete zahlen, wenn ich mich irgendwo anders einmiete, sei es jetzt in Rio de Janeiro für 2 Monate oder Formentera oder wo ich sonst bin. Das ist ja auch okay, aber nicht, dass ich diese kontinuierlichen Kosten habe und vor allen Dingen nicht diese Verantwortung, sondern dass ich auch viel mehr mit dem Unvorhersehbaren umgehen kann. Ich weiß nie, wo ich im nächsten Monat bin und das finde ich ganz, ganz toll.
Andere würden sagen, ja, sie wollen aber irgendwann einmal dieses Heimatgefühl entwickeln und sesshaft werden. Bei Ihnen ist es eher umgekehrt, dass Sie sagen, Sie wollen immer mehr Freiheit genießen. Haben Sie mal versucht zu ergründen, wo das herkommt?
Ja, wahrscheinlich durch meine viele Reiserei in der Kindheit. Ich bin ja schon mit 1 Jahr irgendwie, saß ich ja im Flugzeug. Also ja, es ist dieses rastlose, unstete. Nicht, dass ich jetzt unbedingt gestresst, rastlos sein möchte. Auf keinen Fall. Ich flüchte ja nicht vor irgendetwas, sondern es ist einfach nur, dass ich immer was Neues entdecken will. Und die Welt ist noch so groß und muss noch so viel sehen. Und da ist noch so viel Spannendes, ja.
Ist das Reisen vielleicht dann zur Heimat geworden?
Ja.
Kann man es so übersetzen?
Definitiv, genau. Ich fühle mich pudelwohl in Flugzeugen, schlafe sofort ein, wenn ich einsteige. Bin auch gerne in Bus und Bahn oder warte irgendwo rum und schaue mir die Welt an. Sei es jetzt im kleinen oder im großen Bereich. Also ich finde das alles immer sehr spannend.
Jetzt haben wir fast den Platz nicht zurückgefunden, weil wir gerade Yoga-Übungen gemacht haben, Pamela Spitz in SWR1, Leute. Das ist nicht nur bei Morbus Parkinson wichtig, ne?
Genau.
Wobei Sie das merken, Sie sagten eben, Ihre Knochen werden steif. Was merken Sie aktuell an Veränderungen?
Ja, es sind die Gelenke, die steif werden und dagegen muss ich vorgehen. Also das ist für jeden Parki wichtig, weil wir ja so nach innen kehren physisch. Also wir verkrüppeln so, wir versteifen einfach und dann muss man diese Übung machen, die einen öffnen und genau, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich war früher überhaupt kein Yoga-Fan, muss ich sagen. Ich fand es total langweilig, weil ich ja immer eher so Sachen gemacht habe.
Extremsport fast, ne?
Ja, das fand ich immer total toll. Und ich musste auch schwitzen und Austauschsport machen. Und jetzt kann ich ohne Yoga gar nicht mehr sein. Genau, das ist ganz wichtig, zu stretchen und alles schön zu bewegen, den Körper so beweglich wie möglich zu halten. Aber wie gesagt, wie Sie schon gesagt haben, es geht also jetzt nicht nur für Parki, sondern für jeden von uns, die wir viel rumsitzen und so.
Ja, wir sind gerade zum Du übergegangen.
Ja, genau.
Und in deinem Buch Wanderlust mit Mr. Parkinson beschreibst du auch ganz viele Sportarten, die du einfach mal ausprobiert hast. Surfen im Atlantik zum Beispiel. Wie war diese Erfahrung?
Ja, das war spannend, denn ich hatte mich nie mit Surfen auseinandergesetzt, bis ich eben an diesen Atlantik kam, denn ich wuchs ja am Mittelmeer auf und da war von Surfen nicht die Rede, das war eher Windsurfen oder sonstige andere Sportarten, Schwimmen. Und ich fand es so toll, ich sah diesen ganzen Surfern zu, während ich da wanderte und habe dann gesagt, das möchte ich auch machen, weil da habe ich mich auch noch so super fit gefühlt, ich war wirklich mega sportlich mit meinem Rucksack da auf dem Buckel und habe mich da eingebucht in irgendeine Bude am Strand und habe dann Surfunterricht begonnen. Das hat wirklich Spaß gemacht und da ging auch das Gleichgewicht noch ganz gut. Und ja, ich war in meinem Element, im Element Wasser.
Ja,
ganz
das ist
wichtig.
So gut, wenn man solche Elemente hat und sich da austoben kann. Dann ging es weiter auf eine Wanderroute und zwar von der Algarve Portugals wohin?
Von der spanischen Grenze durch das Hinterland der Algarve an die Südwestküste. Das ist die Via Algarviana. Und ich kam eben dann nach, ich weiß nicht mehr nach wie vielen Tagen oder Wochen, an der Küste an und bin dann hochgelaufen. Das ist diese Rota Vicentina, das ist ein ganz bekannter, mittlerweile also wunderschöner Wanderweg an der Küste entlang Richtung Norden. Und diese Gegend kenne ich jetzt mittlerweile ganz gut, weil ich bin hier schon öfters entlang gewandert und da habe ich mich auch eben zum Teil ein wenig niedergelassen.
Ja, du beschreibst es so, da kann man dich fast riechen.
Ja, genau. Ja, genau, riechen auf jeden Fall, weil ich war ja wirklich im Hinterland mit wenig Wasservorkommen. Das sind ja nicht irgendwelche tollen reißenden Flüsse, sondern ich musste mir dann in alten Berg, also in kleinen Bergdörfern, die mehr oder weniger verlassen waren, musste ich Wasser erbetteln von den alten Leuten. Das war ganz wunderbar. Ich hatte wunderschöne Begegnungen mit diesen alten, zahnlosen Menschen, die eben nicht weggezogen sind, im Gegensatz zu den vielen Jüngeren. Und da stank ich ganz schön vor mich hin, genau. Ich habe das Wasser dann zum Trinken verwendet, anstatt mich damit zu reinigen. Und es war mir aber dann egal. Ich meine, ich hatte ja sowieso meinen Geruchssinn schon vor einiger Zeit verloren. Insofern ist mir das total wurscht, ob ich mich rieche oder nicht. Es ist dann vielleicht nur unangenehm für die anderen. Aber ich gehe davon aus, dass der Körper sich ja sowieso selber reinigt nach einer gewissen Zeit. Das ist einfach nur mal unsere Natur.
Wie ist es dann, wenn man dann wieder in die Zivilisation kommt und wird vielleicht womöglich komisch beäugt? Hast du das erlebt?
Ja, definitiv. Man sah mir schon an, dass ich irgendwie völlig verwildert war. Es gab sowohl positive als auch negative Begegnungen, weil manchmal wollte man mich nicht in die Nähe lassen und anderes Mal kam man sofort an mich zu und sagte, hey, wo kommst du her und was hast du gemacht? Das ist ja irgendwie auch abenteuerlich. Und dann habe ich immer was zu erzählen gehabt, genau.
Du bist nach Brasilien gereist, hast dort nicht nur deine Schwester getroffen, sondern bist auch noch auf eine Korallenschlange getroffen. Was war das für eine Begegnung?
Wie überall auf der Welt erwandere ich gerne erstmal die Gegend, in der ich bin. Und das kann man in Rio ganz wunderbar machen. Da gibt es ganz tolle Wanderwege. Die meisten sind geführt, weil es ein wenig gefährlich ist, dort im Dschungel alleine unterwegs zu sein, aufgrund der vielen Banditen, die unterwegs sind von den Favelas. Und ich wollte natürlich nicht an einer Führung teilnehmen. Ich wollte alleine sein und habe mir dann einen sehr regnerischen Tag ausgesucht, weil ich mir dann dachte, dass die Banditen eben dann auch zu Hause bleiben und ich dann alleine bin. Ich hatte ja sowieso kaum etwas bei mir, irgendwie nur ein paar Scheine und also war ganz mehr oder weniger nackig, eine Shorts und ein T-Shirt und lief dann diesen Weg entlang und mir war aber nicht bewusst, dass die Schlangen alle aus ihren Höhlen gekrochen kommen, weil die überschwemmt waren. Es war wirklich echt nass.
Ja.
Und völlig unverhofft sah ich dann diese giftige Korallenschlange vor mir, der ich nicht ausweichen konnte, denn ich hatte links den Abgrund, rechts die Felswand. Das war ein kleiner Weg und ich konnte nicht einfach so über die drüber steigen, weil die ist ziemlich aggressiv. Also die bleibt da einfach, die geht nicht, die flutscht nicht davon wie viele andere Schlangen, die diese Tritte spüren, diese Sensorik haben.
Kam Panik auf?
Bitte?
Kam Panik auf?
Nee, irgendwie nicht. Nein, ich habe nur diese wunderschöne Schlange betrachtet und gewartet, bis sie endlich wieder weg ist. Und es hat eine Weile gedauert. Und dann habe ich mir irgendwie darüber Gedanken gemacht, was es denn bedeuten würde, wenn ich plötzlich von der gebissen werde und ich dann da irgendwie so vor mich hinkrebse mit diesem Gift im Körper. Und es war jetzt kein schöner Gedanke, aber es war auch nicht so schlimm. Also ich habe halt einfach gesagt, jetzt warte einfach und dann wird schon alles gut werden. Ich denke sowieso immer, es wird alles immer gut.
Das ist eine gute Einstellung.
Ja.
Gibt es denn diese Gedankenspiele, die ja so häufig sind bei Krankheiten, bei Parkinson? Hast du dich je gefragt, warum ausgerechnet ich?
Nein, habe ich nicht. Komischerweise habe ich mich nie gefragt. Früher sagte man ja, das sei vererbbar. Jetzt weiß man, dass es durch Umwelteinflüsse kommt, weil sich so Proteine an den Nervenzellen ablagern, die diese Nervenzellen, die Dopamin produzieren, implodieren lassen. Und deshalb erkranken ja auch immer häufiger auch junge Menschen daran. Das ist sozusagen dieses Phänomen, was wir heute haben. Also abgesehen von Krebs, was ja, glaube ich, die schlimmste Krankheit im Moment ist, ist es jetzt auch immer mehr Parkinson. Und ich habe mich nie gefragt, warum ich. Nein, das kam überhaupt gar nicht in den Sinn. Und ich habe auch nicht die Ursachen erforschen wollen, warum, sondern es ist einfach nur mal so und fertig.
Wobei du schreibst dann ja, es könnten ja vielleicht irgendwelche giftigen Stoffe aus dem Fotolabor gewesen sein.
Ja, das war schon auch eine Überlegung. Denn wenn wir jetzt von Umwelteinflüssen sprechen, dann habe ich mich am meisten mit diesen Giften auseinandergesetzt, als ich eine junge Fotografin war und ich nächtelang im Labor verbracht habe in irgendwelchen Berliner Hinterhofhütten. Ohne Abzugshaube und da kann es schon gut sein, dass sich da diese Schwermetalle abgelagert haben im Gehirn deshalb bin ich ja jetzt so sehr darauf aus, immer zu entgiften, zu detoxen. Deshalb mache ich ja diese Ayurveda-Kuren in Sri Lanka, in Indien und ernähre mich so gesund wie möglich und lebe generell gesünder denn je, ehrlich gesagt. Also ich bin wirklich bumperlgesund, abgesehen davon.
Wie ist es mit Medikamenten? Haben die Nebenwirkungen? Beschäftigst du dich damit?
Mhm. Ja, es ist ein Fakt, dass die Langzeiteinnahme des künstlichen Dopamins die Nebenwirkung innehat, genannte Dyskinese, das ist diese Überbeweglichkeit. Da muss man sich jetzt nur den Michael G. Fox vorstellen, wie er seine Bewegung nicht mehr kontrollieren kann. Das ist einfach nur mal eine Tatsache und das möchte ich vermeiden. Also ich möchte, wenn dann eher wenn ich Medikamente nehmen muss, dann lieber etwas anderes ausprobieren, was ja eigentlich nur die Symptome lindert, denn Heilung gibt es ja dafür nicht, anstatt Dopamin zu nehmen. Das möchte ich so lange wie möglich hinauszögern, bis es wirklich nicht mehr geht.
Es gibt einen jüdischen Hintergrund in deiner Familie. Da hast du dich dann auch auf die Suche gemacht. Wie ist dieser jüdische Hintergrund zu erklären?
Mein Vater, dessen Name ich ertrage, Spitz, sah genauso aus wie Marc Spitz, by the way, auch so dunkelhaarig mit dem Schnauzer. Der kommt aus einer jüdischen Familie, wobei jetzt alle mittlerweile gestorben sind. Es gibt kein einziges Familienmitglied mehr. Er ist auch gestorben, als ich 17 war. Also ich habe auch nie groß was mit ihm zu tun gehabt. Und ich habe irgendwie gemerkt, schon relativ früh, Anfang 20, dass ich diesen Hintergrund so ein bisschen entdecken wollte. Nicht unbedingt wegen, also meinen Vater entdecken, sondern generell diesen jüdischen Hintergrund. Ich habe mich immer da hingezogen gefühlt. Ich weiß auch nicht, warum, das kann ich nicht so richtig erklären.
Wohin gezogen? Wo genau?
Ich habe irgendwie wahrscheinlich so eine Art Community gesucht. Ich weiß auch nicht, weil ich ja immer auch alleine bin und unsere Familie ist ja immer selbstständig gewesen. Wir waren immer nur zu viert. Meine Mutter und wir drei Mädels sind rumgezottelt. Aber irgendwie hat mich da etwas angezogen und ich bin die Einzige, die das in der Familie hat, weil ich die Einzige bin, die eben diese jüdischen Wurzeln trägt. Und daraufhin habe ich mich immer damit auseinandergesetzt. Einmal wollte ich sogar konvertieren, es hat aber nicht so richtig funktioniert.
Müssen wir noch kurz erklären, ja, weil es unterschiedliche Väter gibt bei deinen Geschwistern. Ja, genau. Ja. Wie hast du dich dann auf die Spurensuche gemacht?
Ich bin hin und wieder in die Synagoge gegangen, wollte mich auch einmal in der jüdischen Schule anmelden, um dort mein Abitur zu machen, und wurde aber dann nicht genommen, weil ich kein Hebräisch spreche. Und ich habe mir dann einfach Freunde gesucht, es war aber auch eher ein Zufall, muss ich sagen, die jüdischen Hintergrund haben. Und habe ich mit denen getroffen, da gibt es speziell eben diese eine Truppe in Berlin, mit denen ich irgendwie einmal die Woche so ein Jour fix hatte. Wir haben Poker gespielt zusammen und haben so ein bisschen diese Tradition geführt mit dem Pessachfest und alle möglichen traditionellen Feste haben wir zusammen gefeiert. Und das fand ich eigentlich immer ganz nett. Und ich muss sagen, ich habe immer mehr jüdische Freunde, also nicht, dass ich danach suche, sondern es ergibt sich einfach.
Ja. Und dennoch kritisierst du dann auch die israelische Vorgehensweise im Nahostkonflikt, das hinterfragst du und hattest auch negative Erfahrungen mit Israelis. Welche denn?
Ich habe ziemliche Schwierigkeiten mit der Überheblichkeit der Israelis, muss ich schon sagen. Es ist ganz klar, dass sie ein bedrohtes Land sind, weil sie ja umringt sind von arabischen Staaten, die Israel nur von der Weltkarte verschwinden lassen möchten. Aber es geht einfach nicht daran, sich so zu benehmen. Also das, ich möchte wirklich jetzt noch nicht auf die ganzen politischen Sachen eingehen, das geht nicht. Aber ich persönlich habe doch eine sehr rabiate Vorgehensweise erlebt, weil ich...
Hast du ein Beispiel?
Israel, ja, ich habe ja Israel auch sozusagen als Durchfahrtsland genommen, weil ich in arabische Länder gefahren bin, also in den Sinai, und dann war ich auch in Ramallah. Ich habe da ja
Arabisch gelernt,
einige Zeit verbracht, um Arabisch zu lernen, und dann wurde ich doch sehr schlecht behandelt. Man dachte, ich sei irgendeine Revolutionärin oder sowas. Also man hat sich gewundert, warum ich überhaupt nach Ramallah will, sagen wir mal so, ja. Und es gab da schon irgendwie ziemliche Szenerien beim Check-in, Check-out am Flughafen, und ich wurde bodygecheckt 4 Stunden lang und wurde so ein bisschen drangsaliert, muss man sagen. Ich weiß, man muss das einfach hinnehmen in Israel, weil die, wie ich schon vorhin erwähnt hatte, es ist eine schwierige Situation, aber es war doch sehr übertrieben. Und ich mag auch nicht diese Omnipräsenz an den Checkpoints und wie die Palästinenser behandelt werden. Also das war schon sehr stark zu spüren. Und da war ich einfach nur eine weiße Touristin. Ich habe es gut gehabt, man hat mir in dem Fall nichts getan, aber es war schon sehr unfair.
Du hast eben von deinen persönlichen Erfahrungen erzählt, schon in Ramallah. Dort warst du, bist von Israel auf ins Westjordanland, um Arabisch zu lernen. Was war für dich der Reiz daran?
Ich hatte ja bereits in Berlin begonnen, mit einem syrischen Flüchtling Arabisch zu lernen, weil mich diese Sprache immer schon interessiert hat, seit meiner Ägyptenreise 1994. Und Arabisch ist auch deshalb wichtig für mich, weil ich ja in Spanien aufgewachsen bin. Und da ist es einfach, wir sind ja irgendwie Brüder mit den Marokkanern und es sind auch sehr viele Araber im Land. Hat mich immer schon gereizt, auch die Kultur, alles eigentlich generell. Und ich habe mir dann das Westjordanland ausgesucht, weil ich als Fotojournalistin sehr viel mit den Nachrichten von dort zu tun habe und wollte das einfach mal in situ erleben, anstatt jetzt nach Jordanien oder in ein anderes arabisches Land zu fahren. Es gibt ja eh nicht mehr so viele Länder. Also Syrien war ja das Land schlechthin, um Arabisch zu lernen an der an der Hochschule in Damaskus, aber das ist ja alles hinfällig. Und auch viele andere Länder sind ein bisschen schwierig und dann wollte ich das einfach in Ramallah machen. Ich wollte das Land kennenlernen, Palästina.
Wie gut hat es funktioniert mit dem Spracherlernen?
Ja, es war etwas schwierig, denn der ältere Lehrer, der war, hat überhaupt kein Wort Englisch oder irgendeine andere Sprache gesprochen, sondern er sprach ständig auf Arabisch auf mich ein und ich habe wirklich nichts verstanden. Ich hatte ja so eine kleine Grundkenntnis, aber die reichte nicht aus, um mit ihm zu kommunizieren. Ich konnte ja nichts übersetzen. Ich wusste überhaupt nicht, worum es geht.
Schwierige Voraussetzung.
Total. Und wir haben uns, und er hat auch irgendwie so laut rumgeschrien. Er hat mich angebrüllt, weil er nicht verstanden habe, dass ich das nicht verstehe. Also es, er wollte mir unbedingt, er war so empathisch und wollte mir das unbedingt beibringen und mit voller Elan und hat mich angeschrien und ich habe dann irgendwann zurückgeschrien, ich verstehe nichts auf Englisch. Es war wirklich sehr schwierig. Das war etwas,
anstrengend,
schwieriger Geschichte. Aber,
egal. Hat es irgendwann entspannt?
Ja, am Ende nach dieser ganzen Schreierei, weil ich musste diesen Kurs letztendlich vorzeitig abbrechen, weil ich habe gemerkt, dass es irgendwie zu nichts gebracht hat. Ich war einfach nur frustriert und ich glaube, der Lehrer auch. Und dann am Ende, als es dann klar war, dass wir aufhören, dann sind wir uns einfach nur mehr oder weniger lachend in die Arme gefallen, also virtuell in die Arme gefallen und haben einfach irgendwie uns dann ganz gut verstanden. Am Ende ohne Worte haben wir uns besser verstanden als mit den Worten, ja.
Dein Buch ist gespickt mit ganz, ganz vielen Fotoeindrücken. Du bist Fotojournalistin. Verbindest du deine Reisen dann auch gleichzeitig mit der Arbeit?
Habe ich früher definitiv getan, weil ich viele Jahre über als Fotografin gearbeitet habe. Ich habe für El País die Geschichten in Deutschland gemacht, Fotoreportagen und habe auch für deutsche Medien in Spanien viel gearbeitet. Also letztendlich ist Fotografie immer ein wichtiges Element für mich gewesen und mittlerweile mache ich das aber nicht mehr, sondern ich schreibe lieber. Genau, und führe einen Blog, Wanderlust with P auf Englisch, den ich bestücke mit Texten und Fotos, um über meine Reisen und meine Eindrücke und auch vor allem über meinen Zustand zu berichten, weil ich jetzt nicht so gerne ständig darüber spreche. Ich möchte lieber, dass man das liest. Das war so auch der Beginn dieses Blogs vor 2 Jahren, weil ich immer nur unterwegs war und ich wollte nicht mit den Fragen konfrontiert werden, wie es mir geht. Und das war der Beginn des Blogs und des Schreibens, genau.
Das fand ich eine spannende Beobachtung, denn du schreibst, dass du als Kind zu viel Verantwortung übernehmen musstest. Das heißt, du bist schneller erwachsen geworden oder wie schaust du heute drauf?
Das passiert uns allen, die wir die ältesten Geschwister sind, dass wir immer Verantwortung für unsere kleinen Geschwister übernehmen. Und dadurch, dass meine Mutter ja alleinerziehend war, habe ich doch ziemlich viel auch übernehmen müssen. Es war für mich auch damals normal. Ich kannte es nicht anders, aber im Nachhinein habe ich gemerkt, dass ich doch nicht so eine ganz super leichte, unbeschwerte Kindheit hatte, weil ich immer dieses Verantwortungsbewusstsein mit mir trug. Und das war wahrscheinlich dann auch der Grund, warum ich beschlossen hatte, keine Kinder zu bekommen. Ich wollte dann definitiv keine Verantwortung mehr übernehmen, genau.
Ja, das schreibst du auch sehr offen, als du die Diagnose bekamst. Du hattest dich da schon von deinem Mann getrennt, weil das Thema Kinder zwischen euch stand. Mhm. Und du gehst da sehr offen im Buch mit um. Wieso ist dir das auch wichtig, das mitzuteilen?
Ja, ich wollte jetzt nicht auf andere Dinge eingehen, warum ich mich von meinem Mann getrennt habe. Und ich bin ja generell ein offener Mensch. Ich habe ja nichts zu verbergen in der Hinsicht. Und es ist einfach nur wichtig, um festzustellen, warum eine Frau heutzutage keine Kinder mehr haben möchte. Das ist einfach, und das ist nicht nur, weil ich einfach
frei sein. Ja, da kann es viele Gründe geben. Ja.
Es gab viele Gründe und nicht nur, weil ich einfach egoistisch bin und mein freies Leben führen möchte, sondern definitiv, weil das einfach ein wichtiger Punkt ist, den ich dann eingegangen bin, dass ich diese Verantwortlichkeit, diese Bürde nicht haben wollte. Es gibt natürlich wunderbare Seiten, Kinder zu haben. Ich bin ja sehr viel mit den Kindern meiner besten Freunde unterwegs und kümmere mich um die und es ist auch ganz toll. Und ich habe auch selber meine 2 Zwillingsneffen in Rio de Janeiro, meiner kleinsten Schwester, und bin wahnsinnig gerne mit Kindern. Und ich habe auch schon sehr früh angefangen, Baby zu sitten, um mein Geld zu verdienen, um dann auch selbst als Teenager schon rumzureisen mit diesem verdienten Geld. Aber deshalb bin ich darauf eingegangen, warum ich keine Kinder haben wollte. Genau.
Du schreibst dann ganz viel von Lebenskünstlerinnen, von Lebenskünstlern. Bist du selbst zu einer geworden?
Lebenskünstler, ich weiß nicht, ob ich das so bezeichnen darf. Ja, vielleicht. Ich meine, ich sehe mich jetzt nicht als Künstlerin, aber ich bin zumindest sehr kreativ im Umgang meiner Lebensstruktur, würde ich schon sagen, ja, vielleicht.
Wie ist es mit dem Schreiben? Das heißt so häufig, dass es auch eine gute Art von Verarbeitung ist. Merkst du das?
Ja, definitiv. Dieses Buch war eine gewisse Art und Weise eine Eigentherapie. Ich habe nie Großtherapiesitzungen gehabt, wobei das ja nicht schlecht ist, sollte vielleicht jeder mal machen, um einfach gewisse Dinge aufzuarbeiten, dass man klarer sieht. Und ich habe das durch dieses Buch gemacht, weil wenn ich diese Zeilen schwarz auf weiß lese, welche Gedanken, mit welchen Gedanken ich mich auseinandersetze, dann sehe ich das doch wesentlich klarer, wenn man das niederschreibt. Und das tue ich ja auch schon seit vielen Jahren. Seit Anbeginn meiner ersten Reisen habe ich immer Reisetagebücher geschrieben. Und das ist eigentlich ganz interessant, heutzutage zu sehen, wie man damals empfunden hat. Ich hatte immer den Eindruck, ich sei viel zu naiv und doof und habe mich ganz anders in Erinnerung, aber da hatte ich schon eigentlich ganz gute Gedanken damals. Und es ist irgendwie ganz schön zu sehen, wie man sich dann einfach entwickelt. Und dafür sind diese Aufzeichnungen, diese schriftlichen, ganz gut.
Ja, du schreibst dann jetzt ganz nüchtern, ja, vielleicht sind es noch 10 gute Jahre. Wie blickst du denn in die Zukunft?
Nun, also vor 5 Jahren hatte ich ja mit über 10 Jahre gesprochen, 10 gute Jahre, in denen es mir mehr oder weniger okay geht, jetzt habe ich Halbzeit. Habe ich ja vorhin bereits gesagt, ich muss ein bisschen überlegen, wie ich die nächsten 5 Jahre überstehe, sodass ich mich noch gut bewegen kann. Und darüber hinaus werde ich definitiv nicht nachdenken. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, ich denke nicht so sehr an die Zukunft, das bringt gar nichts, weil ich in meiner Situation ja sowieso nicht weiß, was passiert. Also ich muss mich immer sehr schnell und flexibel anpassen. Und unabhängig jetzt von meiner eigenen persönlichen Situation ist es jetzt generell global, dass wir gelernt haben seit der Pandemie, nicht mehr uns auf etwas festzulegen. Wir müssen einfach flexibel bleiben und nicht wissen, was passiert in der Zukunft. Also das bringt auch nichts, in der Zukunft zu leben, sondern es geht darum, im Hier und Jetzt zu sein, vielleicht für die nächsten 3 Monate maximal zu planen und dann mal gucken, was passiert.
Und deswegen dieses Motto, wahrhaft im Moment. Herzlichen Dank für den Besuch in SWR1, Leute.
Vielen Dank.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.